Den ersten Sylt-Geheimtipp gibt's schon vor dem Podcast. Das Resort Arosa Sylt, mitten in den Dünen von List. Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Spa Rosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa Resorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören.
Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Den ersten Sylt-Geheimtipp gibt's schon vor dem Podcast. Das Resort Arosa Sylt, mitten in den Dünen von List. Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Spa Rosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa Resorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören.
Herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf. Ich begrüße heute Dirk Seiger. Das ist der Küchenchef vom Arosa auf Sylt. Herzlich willkommen. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, wir treffen uns hier auf Sylt heute. Sie sind sozusagen ja Küchenchef hier im Hotel und hatten als letztes Projekt, als Restaurant hier den Fischclub.
Genau.
Der ist momentan leider gerade geschlossen. Vielleicht können Sie uns ganz kurz was dazu erzählen, wie es da weitergeht.
Also wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder an den Start gehen können. Es ist ja allseits bekannt, dass vielen Gastronomen Betrieben, also Corona, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und das ist leider auch bei uns so, sodass wir uns aktuell im Hotel auf das Hauptrestaurant konzentrieren und unser à la carte Restaurant im Moment geschlossen haben, was dann der Fischclub ist. Und wir hoffen, dass wir zum Februar spätestens nächstes Jahr wieder an den Start gehen können.
Jetzt können wir ein bisschen Werbung machen. Ja. Was brauchen Sie denn für das Restaurant, damit es wieder losgehen kann? Also was für Arbeitskräfte sind da ganz wichtig für
Mitarbeiter. Sie? Wir brauchen gute und spontane, nicht auf den Mund gefallene Mitarbeiter, die Spaß an Gastronomie haben, die Spaß an Gästen haben, an guter Küche und einfach ihren Job lieben.
Was macht denn der Küchenchef vom Fischclub, wenn Sie jetzt gerade sozusagen den Fischclub ja momentan nicht öffnen können. Also Sie haben aber trotzdem hier im Arosa auf Sylt genug zu tun.
Genau. Also aktuell bin ich dann mit in der Hauptküche am Start und unterstütze den Herrn Grün, das ist unser Küchendirektor aus der Hauptküche. Und wir teilen uns jetzt gemeinsam das Dünenrestaurant, also den Hauptküchenbereich für unsere Halbpensionsgäste.
Erzählen Sie kurz, das ist ja kein kleines Haus, das Arosa. Wie viel Menschen beköstigt man dann sozusagen am Tag, wenn das Haus voll ist?
Also im Frühstücksbereich sind es schon so 350, wenn das Haus voll ist. Und abends haben wir auch unsere 220, 250 Gäste, die wir natürlich dann auch zufriedenstellen möchten.
Und ich gehe mal davon aus, dass der Kollege und Sie nicht alleine die Köche sind hier im Haus.
Doch.
Wie groß ist das Team? Wie groß ist das Köche-Team sozusagen hier im Haus?
Mit den Kollegen aus dem Frühstück sind wir bei knapp 30 Mitarbeitern im Küchenbereich.
Das ist schon ziemlich viel, muss man sagen, ne?
Ja, aber wenn Sie das jetzt aufrechnen auf 7 Tage im Zweischichtsystem, man hat Urlaub abzubauen, man hat auch mal den einen oder jenigen, der krank ist, dann ist es dann doch nicht ganz so viel, sagen wir es mal so.
Und abends setzt man dann komplett auf das Thema Buffet?
Genau.
Das heißt, genau, und sonst wäre es ja der Fischclub gewesen, der wäre à la carte. Vielleicht aber kurz was zu dem Konzept vom Fischclub.
Ja, es ist so, dass es ein sehr lockeres Konzept ist. Es ist ein Lifestyle-Restaurant, der auch in den Barbereich geht. Also es ist, man darf es sich nicht als steifes Fischrestaurant vorstellen, sondern wir haben eine Relativ witzig ausgewogene Speisekarte mit etwas ausgefallenen Gerichten. Es gibt einen Teil asiatischen Bereich. Es gibt einen Bereich, der sich mit Sushi beschäftigt. Und alles, was Sie bei uns bekommen, ist nicht unbedingt immer so, wie es scheint, sagen wir es mal so. Also wenn Sie ein Ananas-Sorbet zum Beispiel im Dessert haben, dann ist es nicht so, wie man sich das vorstellt, sondern es ist etwas abgefahrener und etwas spezieller präsentiert. Und das ist so ein bisschen unser Credo, was wir im Fischclub fahren.
Das war auch sozusagen mit Ihr Konzept, was Sie mitentwickelt haben.
Genau, das kommt noch etwas. Also die Planung hat damals noch in Travemünde begonnen. In dem ich damals für das Sternerestaurant des Buddenbrocks zuständig war, da ist damals schon so ein bisschen der Gedanke gereift, dass man auch mal Fine Dining in einen lockeren Bereich und besser verständlichen Bereich bringen möchte. Und dieses haben wir dann letztendlich hier auf Sylt im Fischclub umgesetzt.
Das Buddenbrock war im Arosa auf, in Travemünde. Ja. Das war ja eher etwas auch sehr gediegen, kann man sagen, auch aufgrund der Räumlichkeiten schon.
Genau, durch die hohen Stuckdecken und auch das Thomas-Mann-Zimmer im alten Kurhaus. Das ist natürlich genau das Gegenteil von der Location her, was wir jetzt hier auf Sylt im Fischclub haben.
Aber vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück. Buddenbrock hatte ja einen Michelin-Stern, den Sie auch sozusagen erkocht haben.
Genau.
Und Sie haben ja auch über Jahre eigentlich, und wenn man sich, nein, man kann sagen, seit der Ausbildung, wenn man das sich anschaut, haben Sie eigentlich immer in der Sterneküche gearbeitet.
Genau.
Vielleicht können Sie kurz erzählen, Sie kommen aus Wadersloh, das ist im Münsterland.
Genau.
Wie kam es dazu, dass Sie sich für den Kochberuf entschieden haben?
Das war einfach auch zum Teil familiär bedingt. Also ich bin ja auch in einer Gastronomiefamilie aufgewachsen. Sprich, man konnte als Siebenjähriger eigentlich schon Frikadellen machen, man konnte ein Spiegelei braten und Nudelsalat anrühren. Also diese ganzen Geschichten, die wahrscheinlich jedes Gastronomiekind irgendwie so ein bisschen geprägt haben. Und dann kam damals auch das Thema mit dem Schulpraktikum, was man einfach in der Schule ja dann hat. Und das habe ich dann in dem Ringhotel Bomke oder damals Hotel Bomke gemacht und war dann in der Küche, wusste nicht ganz genau, natürlich, ich wusste, fangen wir anders an, ich wusste, dass es ein gutes Restaurant ist, aber ich wusste nicht, dass es ein Sterne-Restaurant ist. Ich habe einfach nur gesehen, dass halt dort frisch gekocht wird, also habe da zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben einen Hummer gesehen, den man ja einfach so, wenn man 16, 17 ist oder so, hat man ja keinen Berührungspunkt mit, sagen wir es mal so. Und das war einfach das ganze Spannende halt, dass ich einfach da so eine große Bandbreite an Produkten gesehen habe, die einfach toll waren. Und dementsprechend war das Praktikum schon eine ganz prägende Geschichte. Und nachher ist das in eine Ausbildung dann übergegangen.
Was hatte, wenn ich nachfragen darf, was hatte die Familie für eine Gastronomie? Weil Sie sagen, Sie hatten auch in der Familie schon Gastronomie.
Das war ein kleiner, ganz normaler Gasthof, wo wir auch dann Essen angeboten haben. Es ist aber, wie gesagt, im Bereich Schnitzel gewesen, mal eine Roulade, ein Gulasch, auch mal so Tagesgerichte und natürlich eine ganz normale Gastwirtschaft mit dabei. Pilz und Korn.
Also, ja, genau. Und Sie hat dann aber sozusagen diese Sternegastronomie gleich auch fasziniert. Sie sagten das gerade, dann sieht man erstmal so einen Hummer und sowas in der Art. Also hat es Ihnen das gleich angetan, diese Feinprodukte?
Ja, ich fand es halt einfach spannend und interessant. Also es ist einfach was gewesen, was ich vorher noch nicht kannte. Und gleichzeitig konnte ich natürlich auch ein bisschen, ja, so wenn man schon mal ein Rinderfilet vorher in der Hand hatte und ich konnte irgendwie, hab schnell den Einstieg geschafft. Also wenn Sie schon mal zu Hause ein bisschen gekocht haben oder so, es ist mir relativ leicht gefallen, mich dort zurechtzufinden, was das anging. Und daher bin ich eigentlich so in diesen Bereich reingeglitten. Und das war dann der Start.
Und gab es denn nicht vielleicht die Idee, den Familienbetrieb zu übernehmen?
Nee.
Und daraus ein eigenes Sternrestaurant zu kreieren? Oder?
Nee, das kam nie der Fall, das muss man sagen. Also mit der Selbstständigkeit, ich habe das immer mal so hin und her überlegt, aber irgendwie, nee, ich hab dann doch nie den letzten Kick oder so, konnte ich mir dann doch nicht greifen und bin immer im Angestelltenverhältnis geblieben.
Aber es ging dann sozusagen von Wadersloh ja weiter. Sie sind ja nicht in Wadersloh geblieben. Vielleicht genau. Einfach mal so ein paar Stationen von Ihnen nochmal für die
Hörer. Bin ich in den Schmelztiegel der Kultur in Paderborn gelandet. Genau. Das war einfach das Restaurant Balthasar oder beziehungsweise ist das Restaurant Balthasar. Das gibt's ja noch. Liebe Grüße an den Elmer. Ist dann quasi noch das Feintuning gewesen halt. Also der Herr Simon hat ja auch einen Michelin-Stern seit Jahren. Wir haben dort noch etwas etwas filigraner gekocht, was das Kochen angeht. Man hat nochmal jede Menge dazugelernt. Mir hat das Restaurant gefallen, mir haben die Mitarbeiter oder die Kollegen dort sehr gut gefallen, so dass ich da ja auch 7 Jahre hängen geblieben bin. Was für jemanden im Küchenbereich eine sehr, sehr lange Zeit ist. Und ja, weil ich einfach die Stadt toll fand und war einfach so ein bisschen mein Ding.
Und wo ging es dann nach Paderborn hin sozusagen? Was kam als nächstes?
Da ging es das erste Mal dann an die Ostsee, auch damals schon ins Buddenbrocks. Damals noch als stellvertretender Küchenchef von Herrn Scharrer, von dem ich ja dann im Nachhinein dann auch nachher wieder das Buddenbrocks übernommen habe, nach 2 Stationen dazwischen noch.
Und wo war es denn dazwischen noch, die Station? Was kam danach?
Ja, also es ist dann so gewesen, dass ich vom Buddenbrocks aus nach Geisenheim gegangen bin, in den Rheingau, weil dort einfach das Thema Banketts groß geschrieben worden ist. Man hat natürlich immer so in seiner kleinen Blase im Gourmetbereich dann seine 10, 12 Tischchen gehabt halt. Und ich wollte einfach auch sehen, wie man Hochzeiten, große Banketts auch auf Sternenniveau kochen kann. Und das war dann in dem Fall die Burg Schwarzenstein in Geisenheim im Rheingau. Und da war ich dann Stellvertreter von Herrn Messerschmidt. Und das war dann auch eine sehr prägende Geschichte halt, wie man ja in dieser Region halt eine tolle Küche abliefern kann und das halt auch im Hochzeitsbereich zum Beispiel bei großen Banketts.
Und das Haus hat ja auch einen Stern, ne, soweit ich
genau.
weiß.
Genau, also jetzt nicht mehr, aber damals hat es das gehabt, ja.
Und danach ging es dann weiter nach in schöne Heidelberg, glaube ich.
Ins Heidelberg, genau.
Und da kam jetzt sozusagen der erste eigene Stern.
Da kam dann der erste eigene Stern, das war damals auf dem Heidelberger Schloss, in der Schlossweinstube heißt das Restaurant. Und wir hatten damals 2 tolle Geschäftsführer, die uns da den Weg hingeebnet hatten, die uns viel freie Hand gelassen haben und man konnte sich da entwickeln. Und wir haben es dann auch gleich im ersten Jahr geschafft, den begehrten Stern dann zu ergattern.
Wie war der Moment, als man das dann gehört hat? Und Sie waren ja als Küchenchef sozusagen verantwortlich für diesen Stern. Wie war das Gefühl, als man das hörte, so ich habe jetzt diesen, oder wir, man sagt ja auch, das ist ja klar mit dem Team, wir haben jetzt den Stern?
Kann man einfach nur sagen, geil. Also es gibt wenig schönere Gefühle, würde ich mal sagen, als diesen Michelin-Stern zu bekommen. Das ist dann wirklich, man sagt ja, es ist das Baby vieler Köche. Und ich glaube, ich habe leider keine Kinder. Aber in dem Sinne kann man es wahrscheinlich fast so beschreiben, dass dieses Gefühl so ist. Also wenn man dann den Anruf bekommt, beziehungsweise man liest es bei der Pressemitteilung, ist das schon sehr, sehr toll, weil es einfach ja ein Ziel ist, auf das man jahrelang hingearbeitet hat und sich ja auch immer wieder neu motivieren muss, weil es muss ja einfach jeden Tag passen. Man weiß ja nicht, wann der Tester zum Testen kommt. Man kann ja nicht sagen, jawohl, nächste Woche ist jemand da und dann kochen wir mal schön, sondern es muss einfach 365 Tage im Jahr passen. Und von daher ist es einfach, man auf dem einen Moment fällt ein gewaltiger Druck, dass man es geschafft hat. Und im nächsten Moment baut sich der nächste Druck wieder auf, weil dass man den Stern natürlich halten möchte, weil das Spielchen ja jedes Jahr wieder von vorn losgeht.
Genau, aber das finde ich halt immer so spannend mit diesen sogenannten Testern, die kommen.
Ja.
Ich meine, so viele Tester können die ja theoretisch nicht haben. Also ist es denn dann schon so, dass dann plötzlich irgendwie jemand aufgeregt manchmal in die Küche kommt und sagt, pass auf, ich glaube, heute ist er da oder so. Also passiert sowas? Oder also man hat überhaupt keine Idee, wer der Tester sein könnte?
Beim Guide Michelin hat man da keine Idee. Also es gibt so ein bisschen ein paar Leute, die man kennt, aber da kommen immer wieder neue dazu. Die testen auch nicht in ihrer Heimatregion. Da ist auch ein stetiger Wechsel und es ist auch nicht mehr wie früher. Also ganz, ganz früher in der Lehre war es wirklich noch so, da kam jemand allein, kam in der Regel mittags. Und da konnte man sich das schon so ein bisschen denken, aber mittlerweile kommen sie zu zweit oder zu dritt halt auch. Und man hat da keinen großen Anhaltspunkt, was das angeht. Also man sieht es vielleicht etwas an der Bestellung, dass er sich bestimmte Sachen rauspickt, weil man vielleicht auch an den Gerichten schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad erkennen kann. Aber so hundertprozentig weiß man es nie. Und aber selbst letztendlich ist es ja in dem Moment auch zu spät. Also wenn Sie keinen guten Fisch oder kein gutes Fleisch im Haus haben oder auch die Soßen nicht ordentlich vorbereitet sind, dann bringt Ihnen das relativ wenig, wenn Sie um 19 Uhr abends erkennen, das ist ein Tester. Dann haben sie keine andere Möglichkeit, noch Fehler auszubügeln. Also es muss alles im Vornherein schon passen, um einfach für den Moment oder für diese Situation gewappnet zu sein.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich muss man ja, hat man eh den Anspruch auf perfekt zu sein, mhm, und den Gästen auch das Beste zu bieten und nicht darauf zu warten, jetzt kommt der Tester, oder?
Genau, genau. Und wir kochen ja auch nicht für Tester, wir kochen ja für unsere Gäste. Natürlich ist der Michelin-Stern oder auch die anderen Auszeichnungen, sei es Gourmet oder Gusto, auch wichtig, weil es ja so ein bisschen wie in so einer kleinen Bundesliga-Situation ist halt. Und aber wir kochen halt nicht nur für diese Gäste, sondern auch für unsere, in Anführungsstrichen, normalen Gäste, weil mit denen verdienen wir unser Geld und die möchten wir genauso gut glücklich machen. Und die haben natürlich auch einen hohen Anspruch, was das angeht.
Sind Sie der Typ, der dann immer rauskommt aus der Küche und zu den Gästen hingeht und sagt, hat es Ihnen geschmeckt? Also auch die Kommunikation mit dem Gast sucht, das direkte Feedback. Es gibt ja da ganz unterschiedliche Typen bei den Spitzenköchen auch. Wie sind Sie da?
Na, dadurch, dass ich Kneipenkind bin, bin ich nicht unbedingt auf den Mund gefallen. Und von daher, dummes Zeug erzählen kann ich eigentlich relativ gut. Und deswegen kriege ich eigentlich die Kurve ganz gut, was auch den Smalltalk mit Gästen angeht. Also ich bin da nicht auf den Mund gefallen. Und manchmal hat man auch nicht unbedingt immer so die Lust, sich jeden Abend dann natürlich mit den Gästen so lange zu unterhalten. Das gebe ich offen zu. Aber eigentlich macht es immer Spaß, weil man ja auch immer Feedback bekommt.
Also Sie kommen schon, Sie gehen also schon aus der Küche raus und dann fragt man, wie hat es denn geschmeckt und schön, dass Sie wieder da sind und sowas in der Art.
Genau, also man hat ja auch so ein gewisses Band zu den Gästen irgendwann. Das ist ja auch ein Teil des Fischclubs, dass wir ja auch eine offene Küche haben und die Köche ja bei uns auch mitservieren zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass man sich wie früher in der Küche verstecken kann, das wollen wir auch nicht. Sondern dass wir auch den stetigen Kontakt zu den Gästen suchen und viele Gäste finden es halt natürlich auch schön, wenn sie den Koch mal am Tisch sehen. Und gleichzeitig verzeiht es auch viele Fehler. Früher hat man immer so extrem auf Service-Etikette geachtet und eigentlich ist es viel schöner auch für den Gast, wenn dann der Koch vielleicht nicht ganz so perfekt den Teller hält oder auch von rechts oder von links einsetzt. Dafür ist es irgendwie schöner, wenn er dann genau erklären kann, was zum Beispiel auf dem Teller ist, oder ist es auch schön für den Koch, wenn er gleich das Feedback von den Gästen bekommt.
Aber ist es denn so, ich finde irgendwie, ist es immer so ein Verbankspiel, was diese Sterne-Gastronomie angeht, weil inzwischen sagen viele Gesprächspartner auch, ja, wir wollen das alles ein bisschen legerer haben, ne? Also, also ganz nah am Gast und so ein bisschen lockerer. Das heißt, haben wir dann bald gar nicht mehr diese klassischen Sterne-Restaurants? Also diese, wissen Sie, was ich meine, so? Also alles so ganz edel, ganz piekfein?
Ich glaube, von denen, also die werden ja auch schon weniger. Also es hat immer noch seinen gewissen Markt, was das angeht. Aber so, wie Sie gerade sagen, dieses ganz piekfeine, ich glaube, das wird sich auf Dauer nicht durchsetzen. Weil es gibt wahrscheinlich immer Situationen, aber wenn man jetzt vielleicht oder an den Zuhörer jetzt die Frage gerichtet, wo möchte man lieber sitzen? Möchte man wirklich im steifen Anzug irgendwo sitzen und sich selbst auf seine eigene Etikette achten? Oder möchte man einfach komplett entspannt sein und trotzdem eine gute Küche genießen? Und das ist das Gleiche auf der anderen Seite, also der Service und die Küche möchten es auch oft lockerer halt haben.
Wie sind Ihre Erfahrungen so mit der Kritik von Gästen? Das frage ich auch immer gerne. Also nehmen Sie sich sowas zu Herzen? Weil heutzutage kann ja jeder seine Meinung auch für die große Öffentlichkeit kundtun in den sozialen Netzwerken oder wie auch immer auf diesen Bewertungsseiten für die Gastronomie.
Ja.
Wie gehen Sie denn mit solchen Dingen um?
Ah, ist schwierig. Also wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, dann achte ich wirklich auf jeden Satz, den er mir sagt. Also wenn wir abends mit den Gästen sprechen und so weiter, dann ist es oft eine Kritik, die ich mir sehr zu Herzen nehme und die ich auch komplett versuche dann auch umzusetzen, beziehungsweise auch meinen Teil dazu zu sagen, beziehungsweise auch meine Lehren draus zu ziehen. Wenn ich aber nichts von dem Gast höre, beziehungsweise ich habe an dem Abend zum Beispiel ein Zwiegespräch gehalten und es kam alles, ja, es war alles wunderbar, es war alles ganz toll. Und im Nachhinein kommt es dann im Internet, dass es gar nicht so war. Da bin ich dann immer wieder enttäuscht halt, weil wir können uns nicht verstecken und dann sollte sich unser Gegenüber, was uns dann teilweise auch hart kritisiert, auch nicht verstecken.
Lassen Sie uns mal über ein Thema sprechen, was ich auch immer gerne anschneide, ist das Thema Fernsehköche.
Ja.
Sie kennen ja sicherlich die Kollegen Melzer und Hensler und wie sie alle heißen. Jetzt sind Sie ja auch ein Sternekoch. Wie ist es bei Ihnen? Wie sieht es bei Ihnen aus so mit Ambitionen fürs Fernsehen?
Oh, ich sitze lieber vorm Fernseher, als dass ich eben im Fernsehen drin wäre. Ich glaube, nee, da wäre ich wieder nicht der Typ für. Also ich bin nicht so eine Rampensau, wie das Herr Melzer oder der Herr Hensler können. Das wäre nicht mein Bereich, nein.
Aber Schaut man sich denn sowas selber an? Also, weil Sie dann sitzen auch gerne dann vor dem Fernseher. Also, schauen Sie selber diese ganzen Kochshows, die da im Fernsehen laufen? Es sind ja viele, wenn Sie Zeit haben.
Ja, eher seltener. Also, es gibt eigentlich nur das Format Kitchen Impossible, was mich ein bisschen interessiert, was das angeht. Aber diese anderen Geschichten, nee, die interessieren mich nicht so, muss ich sagen. Da, also fachlich oder in dem Bereich kann man da jetzt als Koch wenig draus ziehen, würde ich sagen. Außer das Kitchen Impossible, was einfach auch einen großen Unterhaltungswert hat. Ne? Also wenn sich dann Tim Meltzer und Tim Raue battlen, das ist einfach witzig.
Also da würden Sie auch gerne mal mitmachen bei dem Format?
Nee, ich finde es einfach nur gut, dazu zu schauen. Also das, wenn Sie jetzt sagen, welche Kochshow schaue ich privat, dann ist das einfach der Bereich.
Aber eigentlich ist es doch interessant, es werden also Millionen quasi, schauen sich diese ganzen Sendungen an. Mhm. Und trotzdem reden wir darüber, dass man immer Nachwuchssorgen hat in der Küche auch. Ne? Das ist ja eigentlich müsste man doch denken, jetzt sitzen die jungen Leute alle vorm Fernseher und sagen, wow,
ja, jetzt möchte ich auch Koch werden. Aber Fernsehkoch ist ja bis dato kein Ausbildungsberuf. Und auch in dem Bereich hinzukommen, also gerade was Herr Rauer auch geschafft hat, das ist nicht so einfach. Und da stellen sich viele dann einfacher vor. Sei es mit den Arbeitszeiten, die auch natürlich in den vergangenen Jahren besser geworden sind. Das ist einfach nicht mehr wie das vor 10, 15 Jahren war. Das ist alles schon besser geworden. Aber sie haben das Thema Wochenendarbeit, sie haben das Thema, dass abends gearbeitet wird. Und das sehen viele am Anfang nicht. Und deswegen selektiert sich das so nach und nach. Also es gibt ja diese dreijährige Ausbildung. Man sieht einfach, wie das Feld immer dünner wird nach dem ersten Lehrjahr, nach dem zweiten Lehrjahr und was dann im dritten Lehrjahr noch übrig bleibt, die es dann komplett durchgezogen haben und die danach dann auch noch weitermachen. Das Feld ist halt einfach nicht so groß.
Was ist denn das, was Sie immer wieder antreibt und fasziniert auch an diesem Beruf? Weil Sie machen das ja 97 angefangen, das heißt, es ist ja sozusagen, dieses Jahr ist es 25 Jahre sozusagen, dass Sie diesen Beruf machen. Was fasziniert Sie immer wieder, das zu machen?
Ja, ich kann nichts anders, nein. es ist so, ich mag das Spontane, ich mag, dass kein Tag ist wie der andere. Sei es von den Gästen, sei es von den Produkten. Manchmal hat man ja auch das Problem, dass ein Lieferant bestimmte Dinge nicht liefern kann oder nicht zuliefern kann. Ich finde einfach, der Beruf ist unglaublich spannend. Also ich kann Ihnen wirklich nie sagen, wie mein Tag verläuft. Also ich habe natürlich ein gewisses Grundgerüst, wie es ist, aber jeder Tag ist einfach anders. Und mal ist er toll, mal ist er dann mit Verlaub gesagt auch richtig scheiße. Aber dieser Nervenkitzel halt. Und das mag ich einfach. Und das ist das Tolle an meinem Beruf.
Und wahrscheinlich auch die Liebe zum Produkt, ne?
Ja,
weil das ist
genau.
Das ist ja, was man da dann alles so, wie ist es bei Ihnen, also okay, jetzt Fischclub ist klar, da liegt die Priorität auf Fische, sonst auch, also oder was sind denn so Ihre Lieblingsprodukte so, mit denen Sie arbeiten, also was Sie so gerne verarbeiten?
Also Fisch war immer schon ein bisschen mein Steckenpferd, also das hat sich die ganzen Jahre immer schon so ein bisschen rauskristallisiert, weil es einfach das Spannendere ist, würde ich sagen, im Vergleich zu Fleisch. Man kann natürlich mit Fleisch auch wunderbare Dinge machen, müssen wir jetzt nicht großartig ins Detail gehen, aber ich finde, Fisch ist das anspruchsvolle Produkt und für mich auch das Interessantere.
Und das ist auch immer das, was man natürlich Köche auch mal zwangsläufig fragt. Sie selber, ist es auch für Sie so, dass Sie sozusagen, das ist auch das, was Sie am liebsten mögen, Fisch, wenn Sie jetzt selber mal essen gehen, haben Sie dann Lust?
Ist auch alles querbeet. Also das kann auch mal vegetarisch oder auch vegane Küche sein. Also ich finde auch das Thema vegan relativ interessant. Viele Köche weigern sich ja immer so ein bisschen damit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder haben auch wirklich einfach überhaupt keine Lust darauf. Es ist aber wirklich ein Thema, was uns natürlich mit der Demografie und so weiter auch irgendwann beschäftigen wird. Und deswegen, also ich, kommt immer darauf an, worauf ich Lust habe. Man kann das wirklich nicht genau beschreiben halt, wo das Gusto gerade hingeht. Also es kann vegan sein, es kann mal ein Steakhouse sein, es kann mal Fisch sein oder einfach mal nur ein Burger hier irgendwie an der Beachbox am Strand. Je nachdem, was mich gerade reitet.
Aber kann man eigentlich, wenn man so ein Fachmann wie Sie ist und natürlich auch eigentlich genau weiß, wie es laufen muss, wenn man dann so zum Kollegen geht, der eben auch Sternegastronomie oder so etwas macht, kann man sich da eigentlich so fallen lassen oder ist man dauernd nur im Gang und guckt, oh, na und so, das hätte ich jetzt aber besser gemacht, das hätte ich jetzt anders gemacht oder wie ist das?
Mittlerweile ja, am Anfang der Karriere war das schon immer so ein bisschen so, dass man da auch fast wie so ein wie so ein Hobby-Tester dann eigentlich auch gesessen hat und hat diese Gerichte auseinandergenommen. Mittlerweile geht es mir mehr um den schönen Abend halt. Also ich würde sagen, ich gucke mir noch zu 20% irgendwie die Gerichte an oder wie ausgefeilt sind oder wie hat er das gemacht, wie könnte er das gemeint haben. Das ist ein relativ geringer Prozentsatz, sondern mir gefällt einfach mehr der Abend, das Drumherum, bin ich entspannt, hat man eine tolle Begleitung zum Essen dabei. Das ist mir deutlich wichtiger als als die Küche an sich oder das Produkt oder der Teller, den ich dann vor mir habe.
Wir kommen nochmal zurück nach Sylt. Sie sind im vergangenen Jahr sind Sie ja sozusagen nach Sylt gekommen. Mhm. Sozusagen ja erst, wie gesagt, Arosa in Travemünde, jetzt Arosa Sylt. Hatten Sie vorher Bezug zu der Insel?
Ja, das war einfach durch verschiedene Urlaube, die ich hier schon mal hatte. Man hat ja immer so Mitarbeitervergünstigungen und dass man quasi zwischen den Hotels hin und her pendeln kann. Und dann ist es öfters mal so gewesen, dass ich mir einfach mal eine kleine Auszeit hier auf Sylt genommen habe und kannte dann das Hotel schon und finde natürlich auch die Insel toll. Und deswegen, als wir dann das Projekt des Fischclubs uns überlegt haben, musste ich nicht lange darüber nachdenken und habe dann gesagt, jawohl, machen wir.
Jetzt war ein bisschen zwischendurch mal wieder ein bisschen Lockdown gewesen, ne? Es hat ja sozusagen angefangen, als sie kam, kann man fast sagen.
Ja.
Jetzt ist es ja Gott sei Dank wieder seit einigen Monaten sehr gut. Wie erleben Sie die Insel? Weil ich meine, Sie hatten zuletzt Wasser hatten Sie ja auch sozusagen, ne? Das war ja die Ostsee. Jetzt, wie ist so das Inselleben? Was unterscheidet das vom Festland?
Ich würde fast sagen, dass es gediegener ist. Natürlich hat man auch diese extrem volle Insel in den Hochsaisonmonaten. Aber hier ist es alles etwas entschleunigt und teilweise auch angenehmer, würde ich sagen.
Wie nimmt man das Wetter jetzt so wahr? Jetzt sind wir hier wieder im tiefsten Dezember, sag ich mal. Und es ist wieder so ziemlich draußen so ein bisschen regnerisch, auch ein bisschen ab und zu ein bisschen Schnee. Wie ist das so?
Das muss man natürlich mögen. Also das ist aber einfach dieses Sylter Schiedwetter. Also habe ich mich jetzt auch schon belehren lassen. Das ist einfach so. Und auch das ist okay. Also wenn man sich ordentlich eingepackt hat, dann ist der Strandspaziergang genauso schön, natürlich nicht so schön, als wenn man im Sommer dann mit der kurzen Hose unterwegs sein kann. Aber es hat jetzt auch genauso sein gewisses Flair. Man kann jetzt natürlich wieder die Ruhe genießen durch unsere Nähe zur List hier oder durch den Wohnort List ist natürlich der Ellbogen dann immer ganz, ganz interessant, da einfach mal ganz entspannt lang zu schlendern und auch mal wirklich eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde lang niemanden zu sehen. Das ist gar nicht mal verkehrt zur Selbstreflexion.
Und was haben Sie genau selber schon gesagt? Das heißt, ich habe schon gehört, Sie gehen gerne spazieren hier so auf Sylt. Gibt es sonst noch Hobbys?
Ja, das Thema Motorsport ist bei mir ein bisschen groß geschrieben, was natürlich hier auf der Insel nicht ganz so geht. Dann auch der Skisport, den habe ich jetzt im Urlaub mal wieder ein bisschen, dem Hobby konnte ich jetzt mal ein bisschen frönen. Werde mich jetzt ja auch mit dem Sportangeboten auf der Insel mal auseinandersetzen. Ich habe das einfach immer noch nicht so richtig geschafft, muss man wirklich sagen. Also langweilig wird es hier nicht. Man muss den Hintern hochkriegen und sich mit den Angeboten hier dann auch mal beschäftigen. Und das ist zum Beispiel einer der Vorsätze, die ich fürs nächste Jahr dann auch habe.
Sind wir jetzt sozusagen mit diesem Podcast kurz vor Weihnachten. Mhm. Und das haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Weihnachten wird ja auch hier im Hotel viel los sein. Volles Haus.
Mhm. Hoffen wir.
Alle werden wunderbar bekocht.
Ja.
Und jetzt die Frage, Weihnachten für Sie heißt arbeiten.
In diesem Fall ja. Also aber auch das Arbeiten. Also ich kenne es fast nicht anders, als dass ich jedes Jahr zu Weihnachten gearbeitet habe. Und es ist trotzdem schön. Man hat trotzdem eine schöne Zeit. Auch wenn man vielleicht mit der Familie dann leider nur telefonisch in Kontakt ist. Aber man hat tolle Kollegen, tolle Mitarbeiter, mit denen man dann auch in Anführungsstrichen ein abgespecktes Weihnachtsfest verbringen kann.
Aber kommt denn dann da diese weihnachtliche Atmosphäre auf, wenn man immer arbeiten muss? Also das heißt, wir sind ja seit 24 Jahren im Job. Mhm. Das heißt, Sie haben so gut wie in den letzten zwei Jahrzehnten so gut wie gar nicht mal so ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest gehabt. So einfach mal mit Baum und Entschleunigen und immer nur in der Küche gestanden.
In dem Fall kann man, ja, so hart würde ich es nicht ausdrücken halt. Es ist trotzdem schön. Also es ist jeder, man hat trotzdem irgendwie seine besinnliche Zeit. In dem Fall ist es dann aber leider halt mehr mit Kollegen halt als mit der engsten Familie. Wobei manchen vielleicht auch der Kollege lieber ist als die engste Familie.
Was wird denn bei Ihnen, wenn Sie sozusagen dann gearbeitet haben. So, es wird ja, oder vielleicht auch mittags, was, was ist denn so Ihr bevorzugte Sache, die Sie gerne an Weihnachten essen? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Traditionen, was jeder gerne auf dem Tisch hat.
Ja, also es ist dann schon in diesem Bereich, also so diese, ja, diese Gansente Rotkohl oder Rotkohlkloß, ist da schon nicht verkehrt, weil es einfach so ein bisschen diese Tradition ist. Und wenn man die Möglichkeit hat, also wir machen es halt auch oft für unsere Mitarbeiter, dass wir natürlich bestimmte Tage dann in der Kantine uns einfach auch auf solche Gerichte dann einlassen halt. Und es ist natürlich deutlich mehr Aufwand, aber es soll halt auch für alle schön sein.
Mögen Sie auch selber? Also sind Sie auch ein Fan? Also ja. Ganz muss auch sein.
Ja, ist wirklich, also so einmal im Jahr ist das wirklich gut und ich bin auch der Meinung, also so ein Gänseessen, da muss der Bauch dann auch mal schmerzen und man kann dann auch noch einen schönen Schnaps trinken und das ist eigentlich eine sehr angenehmes Essen zu dem Bereich dann.
Müssen Sie denn Silvester tatsächlich auch arbeiten oder?
Ja, natürlich. Wenn Sie was essen möchten, dann werde ich auch Silvester arbeiten.
Okay, also das heißt dann so gefragt, dann steht denn dann im Januar vielleicht mal längerer Urlaub an oder haben Sie da schon was geplant, wo es hingeht? Wenn man jetzt auf so einer Ferieninsel lebt, könnte man ja sagen, man muss gar nicht mehr weg, aber es tut ja vielleicht auch mal ganz gut.
Ja, es gibt dann auch, also für Ende Januar haben wir einen kleinen Urlaub geplant. Wo uns da jetzt die Reise hintreibt, wissen wir noch nicht ganz genau. Weil uns ja einfach das Thema Corona leider immer noch begleitet. Und aber da wird es auf jeden Fall eine kleine Auszeit geben, ja.
Sehr schön. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und dann wünsche ich allen frohe Weihnachten.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.